In 4 Wochen feiern wir das höchste Fest für Menschen in Jesus Christus, das ist der Auferstehungstag. Ich meine, es gibt so viele Feiertage, aber alles hängt von dieser Auferstehung ab. Jesus hätte die schönsten Worte erzählen können, hätte auch einen schönen Märtyrtod für uns sterben können, aber wenn er nicht auferstanden wäre, was soll das? Der wäre nur ein normaler Märtyrtod. Aber dass Jesus auferstanden ist, das ist ein Beleg dafür, dass es ein Rettertod ist. Und es gilt für uns. Er hat Macht über Leben und Tod. Und das kommt noch in 4 Wochen. Aber heute möchte ich eine Stelle in der Bibel schauen, einen Text, mitten in der Dienstzeit von Jesus hier auf Erden. Mittendrin. Und weil es eine wichtige Übergangsphase war oder Etappe in seinem Dienst war. Es war ein Übergang, der hier stattgefunden war, das sehr wichtig ist für uns. Und das ist in Lukas Kapitel 10, wird unser Haupttext sein, Lukas 10. Was ist hier geschehen? Jesus hat Menschen zu sich gerufen, Wunder getan, hier und da, Wunderwerke, und Menschen waren begeistert und seine Jünger sind mitgelaufen, alles zugeschaut. Und am Anfang seines Dienstes, fast bis die Hälfte seiner Dienstzeit, die Jünger waren mehr Mitläufer und Zuschauer. Jesus war the One-Man-Show, er macht alles. Aber hier in Kapitel 9 und 10, mitten in seiner Dienstzeit, Jesus macht es klar, ich möchte euch in meinem Wirken einbinden. Ihr sollt nicht nur Mitläufer bleiben und Zuschauer. Ich möchte, dass ihr Mitmacher sind, dass ihr mit einbezogen seid. Und da kommt hier eine Übergangsphase. In Kapitel 9, das erste Mal, Jesus nimmt seine ersten 12 Apostel und er gibt sie einen Missionsauftrag oder Missionseinsatz, schickt sie los und er gibt sie Vollmacht und sie tun große Werke für ihn. Und das war das erste Mal, das sie erlebt haben. Hey, Jesus möchte nicht nur alles tun, er möchte uns einbinden. Er möchte uns gebrauchen. Und dann in Kapitel 10 macht er es wieder. Noch einmal, Kapitel 10, Vers 1. Es steht hier, nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere Jünger, noch mehr, und sandte sie zu zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt, in jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. So Jesus nimmt noch eine größere Gruppe. Er stattet ihn mit Vollmacht aus und er schickt die fort. Er wollte, dass sie lernen, ich möchte euch alle gebrauchen. Ich möchte nicht nur, dass ihr Mitläufer und Zuschauer seid, ich möchte euch einbringen. Und das war sehr wichtig, sonst hätte Jesus sein Leben uns gegeben, auferstanden, im Himmel wiedergegangen, alles wird platt sein, alles wird aufhören. Es war wichtig, dass sie lernen, Gott möchte durch uns wirken. Und die haben es gemacht. Er schickt sie auf seine Missionsreise. Sie kommen zurück in Vers 17. Ich lese vor, was geschehen ist. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück. Mit Freude und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Wir haben persönlich erlebt, wie du durch uns wirkst. Du gibst uns Vollmacht in deinem Namen. Sogar die Dämonen müssen uns gehorchen. Das haben wir nur bei dir gesehen und wir haben es erlebt. Und wir waren total freudig. Und wisst ihr was? Das ist mein Gebet und mein Wunsch für uns alle hier. Christen, dass wir lernen, Gott möchte nicht nur Mitläufer und Zuschauer haben. Weil leider in die Gemeinde Jesu ist es oftmals so. Der große Prozentsatz, der große Anteil sind Menschen, die denken, danke Herr, dass du mich gerettet hast. Ich sitze da, schau mal zu, was passiert. Und in Wirklichkeit, der Herr sagt, nein, ich möchte euch alle gebrauchen. Jeder hat Gaben. Jeder hat, ich habe einen Auftrag für jeden hier. Und dass ihr das entdeckt und einbringt. Und dann müsst ihr diese Freude erleben. Ich kenne viele Menschen, die sagen, warum gehe ich mit Jesus und habe ich so wenig Freude? Ja, vielleicht, weil du noch nie erlebt hast, wie Gott durch dich wirkt. Und ich möchte euch all den Mut machen. Gott, du nimmst jeder, auch ganz normale, stinknormale Menschen und wirst sie gebrauchen. Und er startet uns auch mit seiner Vollmacht aus. Ich hoffe, dass wir das mehr erleben. Und nicht nur haben die Jünger sich gefreut, es steht in Vers 21, in dieser Stunde, als Jesus das hörte, jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen und die Elite verborgen hast und hast es den Unmündigen, die schlichten Menschen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. So nicht nur die Jünger freuten sich, dass Gott sie gebraucht hat, aber auch Jesus hat sich gefreut. Hat sich nicht bedroht gefühlt und denkt, ach, jetzt kommen die an die Pille. Nee, er war froh, dass Gott sie gebraucht hatte. Er jubelte. und er macht es immer noch. Jubelte zu sehen, dass Gott sie gebraucht hatte. Und ich möchte das nur weitergeben. Gott ist immer noch derselbe. Es steht im 1. Korinther Kapitel 1, Verse 26 bis 29, es steht da, Paulus schreibt, Gott hat extra die törichten, nichtigen, schwachen Sachen, Menschen dieser Welt auserwählt, um seine Werke zu tun. Natürlich, Gott kann auch begabte Menschen tun und gebildete Menschen gebrauchen, wenn sie demütig sind. Aber wenn sie nicht demütig sind, überhaupt nicht. Und Gott oftmals hat eine besondere Freude daran, die törichten, nichtigen, schwachen Sachen dieser Welt zu benutzen. Wisst ihr warum? Weil Menschen müssen erkennen, das muss Gott sein. So ist so ein Loser, so unbegabt und trotzdem Gott tut mächtige Werke durch ihn. Gott liebt es, die einfachen Menschen zu benutzen, die schlichten zu benutzen, damit Menschen sehen können, das muss Gott sein und Gott bekommt die Ehre dafür. So, das wollte ich euch nur Mut machen, wenn jemand sagt, ja, wer bin ich? Ich gehöre nicht zur Elite. Kein Problem für Gott. Und wir sehen hier eine Geschichte in Lukas 10, wie Jesus das noch deutlicher macht. Auf alle Fälle, die Jünger haben sich gefreut, Jesus hat gejubelt, aber da waren manche Menschen in dieser Volksmenge, die nicht besonders glücklich waren darüber. Und das fangen wir an im Vers 25. Also Lukas Kapitel 10, 25 steht da in dieser Volksmenge, Jünger jubeln, Jesus jubelt, da war ein Gesetzesgelehrter, ein Schriftgelehrter, stand auf und versuchte ihn, Jesus, wollte Jesus versuchen, eine Frage, kann man sagen, eine Fangfrage stellen, eine Falle für Jesus stellen. Und er sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Schöne Frage. Aber er sagte, er versuchte ihn. Es war eine Falle eigentlich. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und die Betonung hier ist darauf, was muss ich tun? Ich, meine Leistung, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Diese gleiche Frage hat ein anderer Mann gestellt. Es ist sehr bekannt. Jesus hat es sehr ausführlich behandelt bei ihm, beantwortet. Es war ein, man nennt ihn der reiche Jüngling, ein reicher, junger Oberster. Und er kam zu Jesus und stellt genau die gleiche Frage. Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erben bekommen kann? Und schau, was Jesus hat mit ihm gesprochen, ganz ausführlich und gesagt, was notwendig ist, damit wir es selber verdienen können. Und als er fertig war, dieser Mann ging enttäuscht und traurig weg, niedergeschlagen. Er hat gedacht, ich kann nie genug tun, es ist unmöglich. Und als die Jünger das gesehen haben, es steht hier in Matthäus 19, Verse 25 und 26, diese Musterknabe, dieser erfolgreiche junge Mann geht traurig weg. Und als die Jünger das hörten, was Jesus gesagt hatte, gerieten sie ganz außer sich. Und sie sagten, dann wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und er gibt hier eine Antwort. Bei Menschen ist dies unmöglich. Habt ihr das verstanden? Was können wir tun, um uns zu retten? Um errettet zu werden? Um das zu bewirken, von uns aus allein, vollkommen unmöglich. Mit den Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist die Antwort. Und das müssen wir endlich schnallen. Wenn wir das ewige Leben verdienen wollen, selber schaffen wollen, ist es vollkommen unmöglich von uns aus. Aber mit Gott ist es möglich. Und wir feiern heute das Gedächtnis mal. Deswegen sind die Sachen hier. Das ist eine Erinnerung dran. Wir sollen daran denken, neu vor Augen geführt werden. Es ist vollkommen unmöglich, dass wir es schaffen, zu Gott zu kommen. Es ist unmöglich für uns, aber Gott hat das unmöglich getan. Durch Jesus Christus. Ein Teil von Gott selbst. Er kommt in die Welt, offenbart sich, macht sich klein, nimmt unsere Gestalt an und dann er nimmt unsere ganze Schuld und Sünde und Strafe auf sich, damit wir angenommen werden können. Hier ist ein Problem. Gott liebt die Welt. Die Bibel sagt es sehr oft, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber er ist auch vollkommen gerecht. Und da ist ein Konflikt hier. Gott liebt uns, aber Gott ist vollkommen gerecht. Er kann unsere Schuld nicht unter den Tisch kehren oder was, oder ignorieren. Und das ist, warum es für uns unmöglich ist. Aber ein Teil von Gott kommt in die Welt, in Jesus Christus. Er nimmt diese Strafe auf sich und er tut das Unmögliche. Er nimmt es auf sich, damit wir gerecht gesprochen werden können, zu Gott kommen können. Das ist die Lösung. So, von uns aus unmöglich, aber Gott macht das Unmögliche durch Jesus Christus. Und das wollen wir jetzt in dem Gedächtnismahl feiern, nach der Wortverkündigung. Und jeder soll es überprüfen. Die Bibel sagt, bevor du davon nimmst, jeder soll sein Leben überprüfen. Es ist nicht für jeder. Wir sollen nicht aus Höflichkeit mitmachen, weil wir hier im Gottesdienst sitzen. Das ist für Menschen, die sagen, ich habe es verstanden. Ich habe diesen Jesus Christus persönlich als meinen Retter angenommen. Ich kann den Weg nicht zu ihm schaffen, was muss ich tun, sondern er hat es für mich getan. Und das habe ich persönlich angenommen. Wer das nicht sagen kann oder es nicht versteht und nicht sicher ist, dann bitte lass es vorbeigehen. Wir respektieren das. Lass es einfach vorbeigehen. Und wenn du Fragen darüber hast und möchtest mit jemandem darüber reden, wie das geht, komm zu mir nachher, wir reden darüber gern. Kann der darüber reden. So, nur dass ja jeder während der Wortverkündigung sein Leben überprüft, ob er sie davon nehmen soll. Gut, wir gehen zurück hier zu Lukas Kapitel 10, 25. Diese Frage, die dieser Mann an Jesus gestellt hatte. Wie ich sagte, es war eine Fangfrage. Er versuchte Jesus. Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und egal, was Jesus antworten würde, er hätte bestimmt eingehackt, irgendwie etwas beanstandet und dann versucht, Jesus bloßzustellen und lächerlich zu machen. Das ist genau der Grund. Aber Jesus fällt nicht auf diese Falle ein. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Also Jesus, gib mir eine gute Antwort. Beweise, wer du bist, wenn du Gottes Sohn bist. Zeig mal, was du kannst. Und Jesus macht nicht mit. Und das hat Jesus öfters hier gemacht. Menschen kamen zu ihm und haben gesagt, Jesus, tu uns ein Wunder. Zeig mal, was du kannst, wenn du Gottes Sohn bist. Oder, zurück auf den Ding, in Lukas 4, Jesus ganz am Anfang von seiner Dienstzeit, wisst ihr, was passiert ist? Er ging in der Wüste 40 Tage, gefastet, Gott gesucht, um auf seinen Dienst vorbereitet zu sein. Und dann kommt Satan am Schluss zu ihm und sagt, hey Mann, wenn du Gottes Sohn bist, beweise es. Zeig mir, was du kannst. Rede zu diesen Steinen und verwandle sie zu Brot. Das könntest du jetzt gebrauchen, oder? Und Jesus macht nicht mit. Und dann danach, er tut Jesus ab an der Zinne von dem Tempel und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, beweise es. Zeig mir, was du kannst. Spring hier runter, dass alle Menschen das sehen. Aber Jesus macht nicht mit. Warum erwähne ich das? Weil wenn wir denken, wir müssen beweisen, wer wir sind. Wir müssen Leistung bringen und zeigen, was wir können. Ich bin ein Kind Gottes und ich muss es ständig beweisen. Dann du kommst in eine Falle. Das ist der Köder für diese Falle. Dann kommst du in eine Falle. Und wir müssen wirklich von Jesus lernen. Jesus ist nicht in diese Falle hereingetappt. Und wir müssen auch lernen, durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Das sind viele Christen, die denken, ich habe Jesus angenommen, jetzt muss ich es immer beweisen. Ich muss ihm zeigen. Wenn wir das tun, das wird uns auslaugen. Das wird unser Glauben untergraben. Wir müssen lernen zu erkennen, was Paulus hier sagte in 1. Korinther 15, Vers 10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wenn wir denken, ich muss ständig es beweisen, ich muss ständig Leistung bringen, in Beweisen und bewirken, du kommst in eine Falle und es wird dich zu Fall bringen. Das müssen wir wirklich lernen. Ich habe mal gehört von einem bekannten Pastor in Amerika, von einer sehr großen Gemeinde. Und vor dem Gottesdienst, er kam immer mit den Menschen, die am Gottesdienst beteiligt werden sollen, mitarbeiten sollen. Und sie haben zusammen gebetet, damit die richtige Herzenseinstellung haben. Und oftmals nach diesen Gebetszeiten, er sagte, Leute, jetzt gehen wir hinaus, um Gott zu dienen, aber vergesse nicht eins. Du hast nichts zu beweisen und nichts zu verlieren. Ist Gnade. Geh hinaus und einfach weiterreichen, was Gott dir gibt. Es ist Gnade, ein Geschenk. Weil wenn wir denken, wir müssen etwas beweisen, es wird uns, wie gesagt, zugrunde richten. Eine Falle. Jesus ist nicht darauf reingefallen. Ich weiß nicht, ob es Leute hier, die sagen, ich falle immer noch rein. Ne? immer wieder möchte ich es beweisen und dann bin ich total unzufrieden und ausgelaugt und entmutigt. Wir müssen nicht unsere Position beweisen oder verdienen. Wandeln seine Gnade und die Treue Gottes und sein Zuspruch. Ja, der Ralf hat viel über die Gnade heute gesprochen. Auf alle Fälle, dieser Mann sagt, was muss ich tun? Und Jesus tappt nicht in diese Falle. Er sagt nur, na gut, du bist ein Gesetzeslehrer. Du bist ein Schriftgelehrten. Du bist ein Profi. Was steht da im Gesetz? Sagst du mir. Und es steht in Vers 26, 27, was liest du? Und er antwortete und sprach, wahrscheinlich ganz stolz, ja, was sagst du als Gesetzeslehrer? Jetzt kann ich zeigen, was ich kann. Ne? Und er fängt an. Ja, steht da, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen. Und mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Wow. Wahrscheinlich hat es ein ganz hoch Hebräisch ausgesprochen, ganz fancy. Ne? Also, hat gut gemacht, oder? Hat gezeigt. Und Jesus antwortet hier, und er sprach zu ihm, gut gemacht. Du hast recht geantwortet. Das ist eine gute Zusammenfassung, was Gott will. Nicht eine lange Liste von Gebote und Gesetze, äußerliche Zwänge, sondern vom Herzen einfach Gott über alles lieben. Gott an der ersten Stelle und dann wirst du automatisch in seinem Willen wandeln. Gut gemacht. Und dann Jesus sagte ihm, indem er sprach zu ihm dann, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Und dann auf einmal, ich glaube, dieser Mann hat es geschnallt, ich bin in meine eigene Falle reingetappt. Ich wollte Jesus bloßstellen, ich habe das alles herausgesprochen und Jesus sagt, gut, tu es. Wisst ihr warum? Diese Schriftgelehrten, diese Geistliche, diese Priester, die waren dafür bekannt, dass sie viele schöne, fromme, theologische Worte ausgesprochen haben, es nicht getan haben. Die waren dafür bekannt. Sie sagen viele schöne Sachen und sie tun es nicht. Sogar in Matthäus Kapitel 23, Jesus spricht zu diesen Menschen, diese Heuchler. Und er sagte diese Worte, alles nun, oder zu den Menschen, alles nun, was diese Schriftgelehrten und Priester und Pharisäer euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und sie tun es nicht. Sie binden schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schulter der Menschen, sie selbst aber wollen nicht mal ihr Finger bewegen. Versteht ihr? Dieser Mann ist selber in seine eigene Falle getreten, weil er gesagt hat, tu das, und das macht er nicht. Und es war dieser Mann zu peinlich, er hat begriffen, Mensch, ich bin bloßgestellt worden. Was macht er? Vers 29, indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, aus dieser Falle kommen wollte und davon ablenken wollte, sprach er zu Jesus und sagte, aber wer ist meine Nächste? Versteht ihr, was er hier tut? Er ist in der Falle, er ist bloßgestellt worden und er versucht abzulenken, sich zu verteidigen. Und wie macht er das? Ich picke etwas raus, etwas Belangloses, wer ist meine Nächsten? Und er will einfach eine lange, so fruchtlose Diskussionen darüber unterhalten und sich von sich ablenken. Ja, und das machen wir oftmals, ne? Unwichtige Diskussionen. Ja, wer ist meine Nächste? Ist es jemand, der in meiner Nachbarschaft wohnt? Nächstenhaus, mein Wohnblock, in meinem Stadtteil, in meine Stadt? Wer ist aber meine Nächste? Und wisst ihr, was Jesus dann tut? Er erzählt ein Gleichnis, eine Geschichte. Und das hat Jesus sehr oft gemacht, wenn wir in der Bibel lesen. Menschen haben solche fruchtlose Diskussionen anfangen wollen, Diskussionen. Und was hat Jesus getan? Oftmals nur eine Geschichte erzählt, um diese Abwehrmechanismen umzugehen. Und er erzählt einfach eine Geschichte, um es auf den Punkt zu bringen. Und ich lese diese Geschichte vor, ziemlich bekannte Geschichte. Vers 30, Jesus aber nahm das Wort und erzählte diese Geschichte. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihm auch auszogen, ausgeraubt, Schläge versetzten und weggingen und ihm halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber, machte einen großen Bogen um ihn. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und als er ihn sah, ging auch er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der nicht aus der Nachbarschaft kam, war auf einer langen Reise, kam zu ihm, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt, und er trat hinzu und fing an, ihm zu versorgen. So gut, Geschichte anschauen. Kennen wir, das ist die Geschichte von der barmherzigen Samariter, dass wir es richtig verstehen. Jesus sagte, es gab einen Mann, der war unterwegs von dem Weg von Jerusalem, sehr hoch, und dann ging es ihm runter im Tal zu Jericho. Und es war ein gefährlicher Weg, viele Räuber warteten, und es war nicht ungewöhnlich, dass man überfallen wurde und ausgeraubt. Und wisst ihr was, wir haben Menschen, die hier in diesem Raum sind, die kommen aus Ländern, zum Beispiel Afghanistan, die sagen, es passiert sehr oft. Es gibt gewisse Wege, muss aufpassen, weil du kannst unterwegs sein, überfallen, ausgeraubt werden. Oder wann war es der Timothy da? Freitag haben wir darüber gesprochen. Er sagt, in Nigeria zurzeit ist es so, dass du kannst nie wissen, wenn du ausgeraubt wirst. Jetzt Straßenraub ist ziemlich gewöhnlich. Ne? Du bist unterwegs, überfallen, ausgeraubt, und zusammengeschlagen oder getötet. So etwas passiert auch heute. Und nicht nur in solche dritte Weltländer. Ich komme aus Amerika, Kalifornien. Wir haben etwas dort, das heißt Carjackers. Und es gibt überall in Amerika. Das heißt, du gehst einkaufen, du steigst in dein Auto rein. Einer steigt mit dir rein mit einem Messer oder einer Pistole und sagt, fahr weiter. Führt dich in eine entlegene Gegend. Du wirst ausgeraubt, das Auto genommen. Und wenn du glücklich bist, er lässt dich lebendig am Straßenrand und fährt dir davon. Und wenn es nicht so gut ist, kannst du wirklich sehr verletzt sein oder manchmal getötet werden. So etwas passiert auch heute. Auf alle Fälle, das ist, was hier geschehen ist. Und es passiert noch heute. Er wurde ausgeraubt und für halbtot liegen gelassen auf dem Weg. Und wisst ihr was? Halbtot liegen ist schlimmer als tot liegen. Wisst ihr warum? Wenn du tot bist, du merkst gar nichts mehr. Wenn du halbtot bist und hilflos da liegst und Menschen an dir vorbeigehen, das ist schrecklich. Und es steht da, er liegt da, hilflos da, kann sich selbst nicht helfen. Und dann kommt, sagt hier, ein Priester vorbei. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab. Und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Was hat Jesus gesagt? Tu es. Die tun es nicht. Die reden davon. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber dann, wenn die Situation kommt, dann liegt einer da, einen großen Bogen. Warum? Es steht nicht hier, warum. Aber ich kann mir vorstellen, warum. Da im Alten Testamentlichen Gesetz stand aber, du ein Priester bist, und wenn du jemand anderes, der tot ist, wenn er sterben würde oder mit Blut oder Dreck in Verbindung kommst, dann musst du eine ganze Reinigungsritual durchmachen. Wahrscheinlich gedacht, na, wegen meinem Beruf mache ich das nicht. So, er macht den großen Bogen und lässt ihn einfach da liegen. Und dann kommt ein Levit. Der Levit war die Sozialarbeiter, die praktische Handlanger da im Tempel. Und er macht auch den großen Bogen um ihn herum. Wir wissen auch nicht, vielleicht hat er gedacht, ja, ich habe Termine, weißt du, ich habe Dienste im Tempel und so weiter und so weiter. Oder vielleicht hat er die Räuber gesehen, hat Angst. Wir wissen nicht, aber er geht an ihm vorbei. Und was will Jesus mit diesen Beispielen zeigen? Die Religion lässt uns im Stich. Und deswegen sind so viele Menschen so enttäuscht mit Religion. Und ich halte auch nichts von Religion. Oftmals sprechen wir Menschen an meinem Büchertisch, ja, ich halte nichts von Religion. Ich sage, ich auch nicht. Aber Gott kennt es was anders. Oh, so viele Menschen sind so hart und ablehnen wegen ihrer Erfahrung mit Religion. Weil die Religion lässt uns im Stich und geht an uns vorbei. Zurzeit in Köln, habt ihr davon gehört, viele Menschen treten aus der katholischen Kirche, große Zahlen. Das Standesamt ist derart überfordert. Die können es nicht verarbeiten, weil so viele wollen raus wegen der Enttäuschung, weil die sagen, schau mal, unsere religiösen Führer, die gehen an uns vorbei, die lassen uns einfach im Stich. Und die sind so ärgerlich. So, die Religion geht an uns vorbei. Und das ist, was Jesus hier beschreibt. Aber dann in Vers 33 steht da, aber da kam ein Samariter, der auf der Reise war. Bestimmt haben die Zuhörer gesagt, Samariter, dieser böse Samariter. Ich weiß schon, wir hören immer Geschichten von der barmherzigen Samariter. Und wir denken ja, es gibt so einen Bund in Deutschland, den Arbeiter-Samariter-Bund. Weil die Samariter sind solche hilfsbereite, liebevolle Menschen, oder? Hey, wenn du das denkst, dann hast du die Geschichte falsch verstanden. Die Samariter hassten die Juden. Sie wollen nichts mit ihnen zu tun haben und auch umgekehrt. Die Juden hassten die Samariter. Das ist das Besondere an dieser Geschichte. Jesus wollte sagen, hier kommt ein Samariter, der nicht aus der Nachbarschaft kommt. Einer, der normalerweise Juden hassen, verachtet. Und dieser Mann hält an und versorgt ihn. Nicht wegen äußerlicher Vorschriften wie dieser Priester und Levit. Nein, weil er innerlich bewegt war. Die Geschichte zeigt uns, dass oft mal unsere Nächsten sind Menschen, die ganz weit von uns entfernt sind. Und dieser Mann, dieser Samariter, sieht ihn nicht aus der Nachbarschaft, er kommt aus der Ferne. Er wurde innerlich bewegt und er trat hinzu, verband seine Wunden, goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier, sein Reittier, und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Dieser Mann, an den du denken würdest, niemals würde helfen. Wenn man in dem Kapitel davor liest, wir sehen, dass die Samariter nicht gut auf die Juden zu sprechen waren. Deswegen hat Jesus das hier erwähnt. Sogar, es steht da in Kapitel 9 am Ende, steht da, Jesus mit seinen Jüngern gingen durch Samarien. Und sie wollten Jesus nicht aufnehmen. Und wisst ihr, was die Reaktion war von Jesus und den Jüngern von Jesus? Jesus, sollen wir jetzt Feuer herabrufen, die alle vernichten lassen? Und Jesus sagt, hör damit auf. Ich bin gekommen, um zu retten, nicht zu zerstören. Das war die Stimmung zwischen Juden und Samariter. Und dieser einer hält an. Steht da, er verband seine Wunden. Wisst ihr, wie er das gemacht hat? Meinst du damals, es war Vorschrift, TÜV, auf deinem Esel muss immer ein Erste-Hilfe-Kasten sein, mit Verbandstoff und Pflaster drin? Nein, sowas gab es damals noch nicht am Esel. Wisst ihr, was es war? Er hat seine eigene Kleidung genommen, zerrissen und Verbandsmaterial, weil dieser Mann war nackt da. Und er verbindet seine Wunden mit seinen eigenen Fetzen von seiner Kleidung. Er nahm seine Reiseproviante, sein Öl, und sein Wein, Wein, um zu desinfizieren, Öl, um das irgendwie zu salben und ein bisschen zu Schutz, hat es auf ihm aufgegossen. Und dann nimmt dieser Mann, tut ihn auf seinem Esel. Und was macht der Samariter? Er läuft wie ein Diener nebendran. Er macht einen großen Tausch. Du nimmst meine Stelle ein, ich nehme deine Stelle ein. Und er geht zu einer Herberge und versorgt ihn. Wow, einen großen Tausch. Und dann in Vers 25 geht weiter. Und am folgenden Morgen, er müsste seine Reise fortführen, zog er 2 Denare, 2 Tageslöhne aus dem Geld heraus, gab sie dem Wirt und sagt, sorge für ihn, okay? Trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Ich verspreche dir, ich komme zurück. Ich lasse ihn nicht im Stich. Dann Jesus stellt die Frage, okay, wer ist der Nächste hier? Wer von diesen Menschen war der Nächste? Und dieser Mann sagt, naja, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Und Jesus sprach zu ihm, gut, geh und handle, tue es endlich genauso. Tue etwas. Wow. Hat wirklich den Punkt getroffen, oder? Tue es endlich. Jesus wollte einfach klar machen, wer ist der Nächste? Ist nicht der Mensch, der im Nachbarhaus wohnt. Ist nicht der Mensch, der von der gleichen Familie kommt oder was Ähnliches. Es ist nicht von Äußerlichkeiten abhängig, sondern von innerlicher Barmherzigkeit. Er wurde innerlich bewegt. Also ich möchte jetzt mit dem Teil abschließen. Es gibt noch ein Stück dazu, aber wir wollen jetzt überleiten zu unserem Gedächtnismahl. Wir lesen diese Geschichte und denken, der war ein netter Mann, der Samariter. Wir sollen unseren Nächsten lieben, ja. Aber was ist der erste Teil? Gott zuerst lieben. Und wir können nur Gott so lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Was wir hier gerade eben gelesen haben von dieser Samariter, hat Jesus erfüllt wie keine andere. Jesus sagt nicht nur, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus geht uns voraus und tut es wie kein anderer. Und deswegen, ich bin so dankbar, mit Jesus Christus zu leben. Es gibt so viele religiöse Führer. Buddha, der vieles gesagt hat, aber schau sein Leben an. Der hat wirklich nicht danach gelebt. Mohammed genauso. Aber Jesus hat Sachen gesagt. Liebe deine Feinde, vergib ihnen. Und dann hängt er am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen. Was Jesus gesagt hatte, er tat es und er ging noch weiter. Deswegen ist Jesus einzigartig. Und ich freue mich, ihm nachzufolgen. Und wir lesen die Geschichte von der Samariter, mach es nur kurz. Es steht da, ein Mann wurde zusammengeschlagen, halbtot gelassen. Und das sind wir. Das sind wir. Ausgeraubt. Das sind so viele Räuber in dieser Welt. Wir haben Ideale, wir haben Moralvorsätze und Menschen werden Stück für Stück ausgeraubt. Ich rede oftmals mit alten Menschen, die nachdenklich geworden sind. Ich sage, ich weiß nicht, wie mein Leben so gelaufen ist. Was ich früher verachtet habe, das mache ich. Meine Moralvorstellung, meine Ideale habe ich verloren. Ausgeraubt. Und halbtot auf der Straße. Wisst ihr, was halbtot bedeutet? Ich lebe noch physisch, aber geistlich bin ich tot. Wissen wir alle? Durch die Sünde. Wir leben physisch, aber geistlich tot. Und die Religion lässt uns im Stich. Die gehen an uns vorbei. Aber da kommt ein Samariter, eine Verachtete, hält an. Und das ist Jesus. Das ist in der Prophezeiung im Alten Testament. In Jesaja 53 steht da, wenn der Messias, der Retter der Welt, kommt, er war verachtet von den Menschen und verworfen. Und er ließ sich für uns zerreißen, damit wir geheilt werden können. Ja, genau wie dieser Samariter, oder? Er, der verachtet war, hält an. Er kommt nicht aus unserer Nachbarschaft. Er kommt vom Himmel in diese Welt herein. Aus Liebe. Der Verachtete. Sogar es gibt eine Stelle in Johannes 8, Vers 98. Diese Menschen, die Jesus verachtet haben, Jesus bloßstellen, widerstehen wollten, sie haben gesagt, sagen wir nicht mit zurecht, dass du ein Samariter bist. Das haben sie Jesus gesagt, auf den Kopf gehauen. Du bist ein Samariter, verachtet. Du bist nicht aus unserer Nachbarschaft. Und Jesus kam in diese Welt. Er lässt sich zerreißen, um unsere Wunden zu heilen. Er nimmt unsere ganze Schuld auf sich. Er macht den großen Tausch. Wir sind auf dem Reittier, der Sünder, und er geht wie ein Diener. Er nimmt unsere ganze Schuld auf sich, wie ein Sünder, stirbt er wie ein Sünder. Das ist der Tausch. Jesus hat uns es vorgemacht. Er geht uns voraus. Und das Tolle ist, ganz am Ende der Geschichte, was sagt dieser Samariter? Ich komme zurück, ich verspreche, ich komme wieder. Ah, hat er nicht gehört von Jesus? Schau mal im Neuen Testament, wie oft Jesus sagt, siehe, ich komme wieder, ich komme bald, ich werde wiederkommen. Jesus erzählt von sich selbst hier. Er geht uns hier voraus. Er hat uns zuerst geliebt und ist vorgelebt. Weil wir diese arme halbtote Schlucker sind auf der Straße. Das wollen wir jetzt im Gedächtnis mal feiern. Jesus wurde zerbrochen, verworfen für uns, damit wir geheilt werden können. Wir wollen zusammen beten und nachher wollen wir damit anfangen. Jeder soll sein Leben überprüfen. Habe ich diese Rettung in Jesus persönlich angenommen? Habe ich mein Leben zu ihm geöffnet? Das ist die Bedingung. Beten wir.